Hören Sie nun Gebietspastor Rhys Ellis.
Worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass wir geführt werden durch Gottes Heiligen Geist. Ich möchte mit dem Finger auf niemanden zeigen. Wir sollten nur verstehen, dass wir von Gottes Heiligen Geist geführt werden und geführt werden sollten. Es gibt also ein paar Anhaltspunkte, wann wir von Gottes Geist geführt werden. Wir wissen, dass Gott mit uns arbeitet, wie ein Meistertöpfer, der ein Stück Ton nimmt und es in eine Form bringt. Er möchte etwas Schönes daraus machen. Gott tut das mit uns. Er nimmt uns aus einem Rohzustand und macht uns zu etwas Besserem. Er macht uns vollkommen, wie eine Skulptur oder wie ein Gemälde, etwas, was sehr kunstvoll gestaltet ist. Der Titel der Predigt ist also Geführt werden von Gottes Heiligen Geist. Geführt werden von Gottes Heiligen Geist. Ich erinnere mich, Herr Armstrong hat oft gesagt, es ist nicht genug, Gottes Heiligen Geist zu haben, man muss sich auch von ihm führen lassen. Es reicht nicht, Gottes Geist zu haben, man muss sich auch von ihm führen lassen. Wir verstehen, dass Gott uns seinen Geist gibt, der mit unserem Geist zusammenwirkt. Der Heilige Geist fließt durch uns und geht zurück zu Gott. Es ist wie ein Kreislauf. Und wenn wir ein Teil von Gottes Familie sein wollen, dann müssen wir Gottes Heiligen Geist haben. Und wir müssen ihn auch gebrauchen. Wir müssen uns führen lassen von Gottes Geist, wenn wir ein Teil von Gottes Familie sein wollen, ein Teil des Reiches Gottes sein wollen. Die Frage ist also, woher können wir wissen, dass wir von Gottes Geist geleitet werden? Sehen wir es in unseren Gesprächen mit anderen? Sehen wir es in unseren Gebeten? In unseren Beziehungen mit anderen? Das können wir uns jeden Tag aufs Neue fragen und uns darin überprüfen. 2. Korinther Kapitel 10. Schauen wir an, 2. Korinther Kapitel 10 und Vers 5. Wir schauen uns diesen Vers an und Christus spricht hier in seinem Wort, dass er etwas von uns erwartet. Von seinen Jüngern erwartet er, und wir sind seine Jünger, 2. Korinther 10 und Vers 5. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wir müssen also die Kontrolle über unsere Gedanken erhalten. Unsere Gedanken sollten auf Gott ausgerichtet sein. Wir sollten göttliche Gedanken haben. Das ist einer der Gründe, warum wir beständig im Gebet sein sollten. Wir sollten eine Einstellung des Betens haben, dass wir immer in Kontakt mit Gott sind. Und so können wir uns fragen, wer wird geführt von Gottes Heiligen Geist? Wird jeder von Gottes Geist geführt? Das ist eine Frage, die sich selbst beantwortet. Römer Kapitel 8 und Vers 14. Römer Kapitel 8 und Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt oder leitet, die sind Gottes Kinder. Es kann nicht klarer ausgedrückt werden. Wenn wir vorgeben, Gottes Kinder zu sein, dann müssen wir zulassen, dass Gottes Geist uns führt, dass er unser Leben leitet. Das bedeutet auch, dass wir Gedanken ablegen müssen, wie Hass, Eifersucht, Lust, Habgier, alle Gedanken, die Satan in uns geben möchte. Und wir tun das, wenn wir die Bibel studieren und prüfen, wie wir unseren Sinn und unser Denken in diese Richtung lenken können. Denn die Bibel ist unser Anleitungsbuch, hier finden wir die Wahrheit und deswegen müssen wir auch Gottes Wort studieren. Und zwar regelmäßig, damit wir ein tieferes Verständnis von Gott bekommen und besser verstehen können, was Gott von uns erwartet, sodass wir leben nach Gottes Willen. Die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes und wir müssen die Tiefe dieser Botschaft begreifen. Natürlich können wir auch andere Dinge studieren, aber müssen sicherstellen, dass wir nicht an einen Punkt gelangen, wo wir aufhören, Gottes Wort zu studieren, weil wir glauben, wir kennen schon alles. Wir müssen sicherstellen, dass wir wirklich verstehen, und das ist auch ein Teil dessen, dass wir dankbar sind. Es zeigt unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, wenn wir regelmäßig sein Wort studieren. Alles, was wir dann tun, sollte widerspiegeln, was wir studiert haben in Gottes Wort. Und in Bezug auf das Studieren von Gottes Wort können wir noch vermerken, 1. Thessalonicher Kapitel 5 und Vers 21, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21 sagt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Wir müssen also an dem festhalten, was gut ist, das festhalten und einhalten, was gut ist. Und es zu behalten bedeutet auch, dass man es praktizieren muss. Und während wir an etwas festhalten, müssen wir natürlich auch ablehnen, was nicht gut ist. Manchmal weichen wir vom Ziel ab, wir driften von der Richtung ab, verlieren den Blick für unser Ziel, wohin wir gehen sollten, und wir verstehen, es gibt einen anderen Geist, den Geist des Satans, den Geist dieser Welt. Wenn wir erkennen, dass wir nicht in der Richtung gehen, wie Gott es möchte, dann sollten wir auch verstehen, dass wir uns auf einer anderen Wellenlänge befinden. Wir sprechen später mehr darüber, aber wir sind dann nicht mehr auf derselben Wellenlänge wie Gott, nicht mehr auf dem richtigen Weg. Aber die Einstellung, die wir suchen, ist, dass wir uns führen lassen von Gottes Heiligen Geist und nicht von einem anderen Geist. Man kann von Gottes Geist geleitet werden oder sich von einem anderen Geist leiten lassen. Der andere Geist kann Zweifel sein, Verbitterung, Rebellion gegen Gott. Was sind also einige Zeichen dafür, Hinweise, dass wir erkennen können, dass wir von Gottes Geist geleitet werden? Schauen wir zuerst Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8 an. Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8. Sehen wir zuerst, was der Heilige Geist überhaupt ist. Und das ist interessant. Wenn Leute vom Heiligen Geist reden, dann wissen wir, dass es nicht um ein Gespenst geht, eine Person, sondern es geht um Gottes Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Hier heißt es, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es redet hier also von der Kraft Gottes, der Kraft des Heiligen Geistes. Das griechische Dynamos zeigt auch, dass es eine Kraft ist. Wir kennen Dynamo und dynamisch, etwas, was Energie schafft. Es ist hier in diesem Fall keine physische Energie, sondern eine geistliche Energie. Das ist die Kraft, die von Gott kommt, und es ist auch seine Denkweise. Und wir können dasselbe Wort Geist ebenso für Sinn und Verstand nehmen. Es geht also um eine geistliche, verstandesmäßige Kraft, von der Jesus Christus hier spricht, wo es in der Bibel auch heißt, löscht diesen Geist nicht aus. Und wo Jesus Christus sagte, seid nicht traurig, wenn ich euch verlasse, sondern ich schicke euch die Kraft des Trösters. So schauen wir an Apostelgeschichte 2, Vers 38. Das ist es, was wir tun müssen, um zu verstehen, was wir brauchen, bevor wir getauft werden können. Es spricht hier von Reue. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße oder bereut, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann schauen wir Apostelgeschichte 5, Vers 32 an. Wir bestätigen also, wer Gottes Geist bekommt. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Es ist also derselbe Geist, der die ausführende Kraft für die Anweisungen Gottes ist, als Gott die Schöpfung nach der Rebellion des Satans neu geordnet hat. Das lesen wir am Anfang von 1. Mose. Und es ist dieselbe Kraft, die Gott verheißen hat, um Jesus Christus von den Toten wieder aufzuerwecken. Römer 8 und Vers 11. Römer 8 und Vers 11. Römer 8 und Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir erkennen also, es ist die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die von Gott kommt, die uns auch das Leben geben wird. Wir werden verwandelt werden zu verherrlichten Kindern Gottes, wie er es hier mit Jesus Christus getan hat. Wir haben entweder eine Verwandlung oder eine Auferstehung. Die Toten in Christus werden auferstehen. Das geschieht bei der Rückkehr Jesu Christi. Schauen wir an Psalm 139, Verse 1 bis 10. Psalm 139, ein anderer grundlegender Punkt hier. Es ist ein Psalm Davids. Im Englischen heißt es hier, für den Chormeister. Es ist ein Psalm Davids, Psalm 139, Vers 1. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Gott sieht also alles und weiß alles. Er kennt unser Herz und weiß, was in uns vorgeht. Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Egal, was wir also tun, was wir denken, Gott weiß es bereits. Vers 3. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gott weiß also bereits, was wir vorhaben zu sagen, weil er natürlich unsere Gedanken kennt. Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dann Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gottes Erkenntnis ist zu hoch für uns. Von allein können wir es nicht begreifen. Das Verständnis, das Gott von uns hat, ist für uns zu hoch, es zu begreifen. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wohin soll ich gehen, Vers 7, vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten? Siehe, so bist du auch da. Verse 9 bis 10, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und so verstehen wir, David war ein bekehrter Mann, er verstand, dass Gott alles wusste und überall war, und das geschah durch den Heiligen Geist, dass er es verstanden hat. Nun, wie reagiert Gott auf uns, wenn er uns beruft, wenn wir erwählt werden? Er öffnet tatsächlich unseren Sinn, unseren Verstand, sodass wir geistliche Konzepte verstehen können. Sie können versuchen, das anderen Leuten zu erklären. In unserem Eifer, wer hat das nicht am Anfang probiert, Familienmitglieder zum Beispiel zu überzeugen? Sie verstehen es einfach nicht. Denn es ist ein Unterschied zwischen Gottes Heiligem Geist, der mit unserem Geist arbeitet, oder eben nicht. Schauen wir Epheser Kapitel 2 an, Verse 1 bis 3. Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Das sollten wir nicht vergessen. So dachten wir einmal, bevor wir verstanden haben, was die Wahrheit ist. Wir hatten keine Ahnung. Wenn Sie sich vielleicht an die Zeit erinnern, wo Sie noch nichts vom Sabbat wussten, denken Sie an diese Zeit zurück. Und an die Zeit, wie wir damals reagiert haben, in alltäglichen Situationen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt kam mir zum Verständnis, als wir die Bibel gelesen haben, dass wir den Sabbat einhalten müssen. Wir verstanden dann, dass wir die heiligen Tage einhalten müssen. Und dann verstanden wir auch, ich sollte nicht wütend werden und wir sollten die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Wir haben physische, praktische Dinge verändert und wir lernten auch mit der Zeit, unsere Einstellung zu verändern. Es gab da also eine Zeit vorher, wo uns eigentlich alles egal war und wir taten, was uns im Herzen vorging. Und es gab eine Zeit, wo wir dann letztlich jeden Gedanken kontrollieren, überprüfen und in den Gehorsam Jesu Christi bringen, sodass wir so handeln und so denken wie Gott. Wir erkennen, dass es Sünde gibt. Wir erkennen, dass wir andere Leute verletzen, dass wir rebellisch sind. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden wir das. Und das war der Zeitpunkt, wo Gottes Geist unseren Sinn, unseren Verstand berührte. Und so konnten wir verstehen, was diese Dinge bedeuten. Es gibt also eine Zeit vorher, wo wir abgeschnitten waren wegen unserer Sünden und eine Zeit, wo wir das Konzept der Reue verstanden, wo wir verstanden haben und das geschah, weil Gottes Geist mit uns gearbeitet hat. Christus sagte, dass er den Heiligen Geist senden würde, den Tröster, der uns in alle Wahrheit führen wird, der uns die Sünde aufzeigt und so würden wir mit anderen Worten lernen, was wirklich Reue bedeutet. Und das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir das Evangelium predigen. Die Menschen können es hören, Gott beruft sie und irgendwann verstehen sie, dass sie getauft werden müssen. Sie verstehen dann also auch wahre Reue. Johannes 16, Vers 7 bis 8. Johannes Kapitel 16, Verse 7 bis 8. Es ist ein interessantes Konzept, aber eigentlich auch sehr einfach, weil wir Gottes Geist haben. Christus spricht hier zu seinen Jüngern, Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Es ist also nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu überzeugen zu versuchen. Das wird uns nichts nützen, wenn wir es versuchen, ihnen einzutrichtern, es den Menschen aufzwängen zu wollen. Oder wenn wir besonders heilig erscheinen wollen. Es geht nicht um uns. Es ist Gottes Geist, der es bewirkt. Es wird also nichts nützen, wenn sie versuchen, ihre Freunde zu überzeugen. Wenn jemand neugierig ist, können wir natürlich Fragen beantworten. Aber Gott gibt seinen Geist und durch diesen Geist werden Menschen überzeugt. Gott hat uns den Sinn geöffnet durch seinen Heiligen Geist. Und so sind wir überzeugt worden. Gott hat uns überzeugt. Deswegen hat Gott am Anfang seinen Geist um uns gegeben, damit wir anfangen konnten zu verstehen, was die Wahrheit ist, dass wir uns überzeugen können, dass wir wirklich erkennen können und bereuen können, sodass wir letztendlich getauft werden konnten, dass die Hände auferlegt werden und Gottes Geist dann in uns kommt. Wie Herr Merth es oft auch sagt, Christus lebt in uns. Johannes 6, Vers 44 sollten wir niemals vergessen. Es kann niemand zu Christus kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der Christus gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, weil wir bereut haben, weil wir getauft wurden, weil wir Gottes Geist empfangen haben. Und dieser Heilige Geist ist eine Anzahlung für das ewige Leben. Gott gibt uns dieses Verständnis und so fragen wir uns heute, haben wir die Furcht Gottes? Wir brauchen nicht ängstlich zu erzittern, sondern wir sollten Ehrfurcht vor Gott haben. Haben wir Gott gegenüber Respekt, sind wir dankbar Gott gegenüber für das, was Gott für uns getan hat. Das heißt, dass wir es nicht für selbstverständlich hinnehmen, dass wir nicht einfach nur in die Versammlung kommen, einen Stuhl anwärmen, sondern dass wir wirklich interessiert sind, zu lernen, zu studieren, wie die Berührer es getan haben, um zu sehen und zu prüfen, was in der Schrift steht und entsprechend auch zu praktizieren. Es geht also nicht darum, wie viel wir wissen oder wie lange wir schon etwas wissen. Es geht immer nur darum, welche Einstellung wir haben, was wir tun mit dem, was wir wissen. Lassen wir Gottes Geist in uns wirken? Herr Armstrong hat oft gesagt, es geht nicht darum, den Heiligen Geist zu haben, sondern von ihm geführt zu werden. Wir wissen, dass die Bibel sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und nur weil wir auserwählt sind, macht das uns nicht zu besseren Menschen. Eines Tages werden wir Gott fragen können, warum er uns ausgewählt hat. Und wir können uns auch fragen, erwählt Gott vollkommene Menschen? Wenn jemand von Ihnen hier vollkommen ist, möge er bitte aufstehen und rausgehen, weil Sie brauchen diese Botschaft nicht zu hören. Nein, wir sind alle auf der gleichen Wellenlänge. Wir müssen alle noch dazulernen. Gott hat niemanden berufen, der bereits vollkommen ist. Wir arbeiten an uns, im Hinblick auf die Vollkommenheit, aber wir müssen uns ändern. Das Gleiche vom Zähmann erzählt auch davon. Lukas 8, Verse 11 bis 15. Sie können das selbst alles lesen, wir lesen hier nur Vers 15. Lukas 8 und Vers 15. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Es ist interessant, wie es hier davon spricht, das Wort zu hören und zu behalten. Mit anderen Worten, es zu verstehen. Wir verstehen dieses Gleichnis. Die Gleichnisse wurden nicht geschrieben, dass die Leute es wirklich begreifen können, sondern die Menschen allgemein sollen es nicht begreifen, aber wer Gottes Geist bekommt, versteht, was diese Gleichnisse bedeuten. Weil es das Wort Gottes ist und der Heilige Geist arbeitet in unserem Sinn, um uns Verständnis zu geben. Und es geht nicht darum, was andere Menschen denken oder sagen, auch nicht darum, was Philosophen sagen. Es geht nicht darum, was religiöse Menschen denken. Zum Beispiel haben wir in der Gesellschaft den Sonntag als Tag für den Gottesdienst. Irgendwann haben sogenannte religiöse Menschen entschieden, dass der Sonntag der Tag für den Gottesdienst sein sollte. Es war der Gedanke von Menschen, nicht Gottes Gedanke. Das war nur ein Beispiel dafür. Philosophien oder was Menschen denken, ist nicht wirklich relevant, es ist im Einklang mit Gottes Wort. So sollen wir also sicher gehen, dass unsere persönlichen Ideen nicht vermischt werden mit Gottes Gedanken, Sonst entsteht Selbstgerechtigkeit. Dann wird man gefangen in Selbstgerechtigkeit. Es wäre dann unsere Gerechtigkeit und nicht Gottes Gerechtigkeit, die wir errichten. Und so werden wir nicht mehr von Gottes Geist geleitet. So kommen wir also zurück zu der Frage, wie können wir wissen, dass wir von Gottes Geist geleitet werden? Nun, der erste Punkt ist, wie ich bereits gesagt habe, Punkt 1, wir müssen die Bibel studieren. Wenn wir den Wunsch haben, Gott zu gehorchen, im Einklang mit ihm zu sein, dann müssen wir auch Gottes Wort lesen. Wir lesen also Gottes Wort und möchten uns entsprechend verhalten, das tun, was die Bibel sagt. Auf der anderen Seite, wenn wir versuchen, unsere eigenen Gedanken zu haben und versuchen, diese in der Bibel bestätigt zu finden, dann ist es ein Gegensatz dazu. Es geht also darum, lesen wir Gottes Wort, um Gott zu gehorchen oder um etwas zu finden, was unsere eigenen Ideen bestätigt. Und wir müssen natürlich Gottes Wort studieren, um ein tiefgründigeres Verständnis zu bekommen. Wir sollten daran interessiert sein, was Gott sagt. Und wir sollten daran interessiert sein, das in unserem Leben umzusetzen. Und so studieren wir Gottes Wort in dem Sinne, dass wir überlegen, was können wir davon anwenden in unserem Leben? Und wie können wir es anwenden? Dieser Ansatz bedeutet, von Gottes Geist geleitet zu sein. Lesen wir Römer Kapitel 2, Verse 3 bis 4. Dies zeigt uns also, wohin es führt. Wenn wir Gottes Wort studieren, um es zu praktizieren, das gibt uns wirklich Leitung und Orientierung im Leben. Römer Kapitel 2, Verse 3 und 4. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott leitet uns zur Buße, zur Reue, sodass wir sagen können, Gott, es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich habe dir widersprochen, ich habe rebelliert. Und wir können jetzt überlegen, wohin das führt, im Gegensatz zu dem, wenn jemand sagt, ich kann so und so weit gehen, irgendwo in Gottes Wort ist etwas zugelassen worden, also kann ich so und so weit an den Rand gehen. Das ist ein anderer Ansatz. Aber Gottes Güte leitet uns zur Reue. Und es geht noch einen Schritt weiter sogar. Gott gibt uns auch die Reue. Apostelgeschichte 11 und Vers 18. Apostelgeschichte 11 und Vers 18. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Interessant also, Gott gibt auch die Umkehr, die Reue. Wir sollten es niemals selbstverständlich hinnehmen. Es ist auch nicht etwas, was wir verdienen könnten, denn Gott gibt es uns als Geschenk durch seinen Heiligen Geist. Und das führt uns dazu, dass wir Gott um Vergebung bitten für Fehler, die wir begangen haben, dass wir traurig sind in dem Sinne, dass wir umkehren wollen. Es ist eine Traurigkeit, die zur Reue, zur Umkehr führt. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht bereuen, wenn wir Gottes Wort lesen und studieren, wenn wir nicht bereuen, was Sünde ist, dann wissen wir natürlich, dass wir nicht von Gottes Geist geleitet werden, denn wir widerstehen der Reue dann. Wir blockieren den Gebrauch von Gottes Heiligem Geist, wenn wir uns nicht leiten lassen, was zur Reue führen würde. So sollten wir immer daran denken, Gott gibt die Reue, aber wir haben die Wahl. Es ist unsere Entscheidung, die zu akzeptieren oder zu verwerfen. Wir haben den freien Willen dazu. Ein zweiter Punkt, behalten wir eine Einstellung der beständigen Reue. Eine Einstellung der beständigen Reue behalten. Der erste Punkt war, Gottes Wort zu studieren. Und der zweite Punkt ist, haben wir eine Einstellung der beständigen Reue. Und wenn wir diese Einstellung bewahren und kultivieren, dann zeigt das, dass wir von Gottes Geist geleitet werden. Wir werden uns dann Gott unterwerfen, werden gehorchen, und wenn wir das tun, wird Gott uns auch mehr Verständnis geben können. Er gibt uns die Reue und gibt uns mehr Verständnis. Während wir also lernen und mehr verstehen, können wir auch besser verstehen, wie Gott denkt und was er von uns erwartet. Dieser Tröster wird uns in alle Wahrheit leiten. Epheser 1 und Vers 17 bis 20. Epheser, Kapitel 1, Verse 17 bis 20. Epheser 1 und Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Vers 19 zeigt also, es ist die Macht seiner Stärke, die uns führt. Diese Macht seiner Stärke wirkte in Christus und wird auch in uns arbeiten. Der dritte Punkt dann, wir kommen zurück zu dem, dass wir auf der gleichen Wellenlänge wie Gott sein müssen. Die Bibel spricht von der Kraft des Ungehorsams. Satan ist der Mächtige, der in der Luft herrscht. Satan sendet auf einer anderen Wellenlänge. In der physischen Welt verstehen die Wissenschaftler, dass es verschiedene Wellenlängen und Energiefelder gibt. Und es gibt auch geistliche Kräfte und Mächte. Es ist Gottes Kraft und es gibt auch den Geist des Satans, des Ungehorsams. Und wir können unseren Empfänger sozusagen auf jede Wellenlänge einstellen. Und wir müssen wachsam sein, dass wir uns nicht auf Satans Wellenlänge einstellen, sondern auf Gottes Wellenlänge bleiben. Römer 8 und Vers 16. Wir gehen zurück zu Römer 8 und lesen Vers 16. Römer 8 und Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es spricht von Gottes Geist, der unserem Geist, dem Geist den Menschen, Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und natürlich können wir Galater 2, Vers 20 hier anfügen. Paulus sagte, es ist Christus, der in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, Christus lebt in mir. Und so wissen wir, dass Gott in uns ist, durch den Geist, der uns führt. Und dies hilft uns tatsächlich, auf Gottes Wellenlänge zu bleiben. Und die Folge dieses dritten Punktes ist also, wir müssen auf Gottes Wellenlänge auch bleiben, dürfen uns nicht einstellen auf Satans Wellenlänge. Wir wissen, dass Satan nichts lieber sehen würde, als dass wir Zweifel bekommen, damit wir von Gottes Wellenlänge weggezogen werden. Gottes Heiliger Geist, der in uns lebt und wirkt, hilft uns also auch, auf seiner Wellenlänge zu bleiben. Das hilft unserem Sinn, unserem Verstand, ein Verständnis für die Wahrheit zu bekommen und zu erhalten. Ein Verständnis, das wir schon bekommen haben, bevor wir getauft wurden. Und nach der Taufe, seitdem Christus tatsächlich in uns lebt, hilft uns das, tatsächlich auf Gottes Wellenlänge zu bleiben. Dass wir wachsen können. Dass wir uns weiter verändern. Dass wir überwinden können. Wir werden so gestaltet, erbaut, wie Gott sein Werk in uns als Meistertöpfer bewirkt. Sodass wir mehr werden wie unser älterer Bruder Jesus Christus. So müssen wir also auf Gottes Wellenlänge bleiben. Und wenn wir das tun, haben wir auch tieferes Verständnis, eine bessere Beziehung zu Gott, dem Vater. Wie Dr. Winnell auch gesagt hat, wir können auch dafür dankbar sein, tiefgründig dankbar. Natürlich will Gott, dass wir ihn auch wertschätzen, dass wir anerkennen, woher die Kraft kommt für all die guten Dinge, die er gibt. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 6 bis 10. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 6 bis 10. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 6 bis 10. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Auf Gottes Wellenlänge zu sein, hilft uns also, sogar die Tiefe von Gottes Wesen zu erkennen. Gott möchte, dass wir diesen Segen erleben. Und beim Laubhüttenfest hatten wir eine Predigt von Herr Mieken und er sprach davon, wie Gott uns segnen möchte. Während wir also Gott näher kennenlernen, erkennen wir, wie er uns auch segnet. Und so können wir dies auch tiefgründiger wertschätzen, weil wir Gottes Heiligen Geist haben, der mit unserem Geist verbunden ist. Wir Menschen können es nicht von uns selbst aus tun, Gott muss seinen Geist in uns geben. Er muss uns Verständnis geben durch seinen Geist. Und wir können Liebe zu Gott erweisen durch Dankbarkeit, dann auch durch Gehorsam und Unterwerfung, und so können wir die Tiefe der Gottheit verstehen. Johannes 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Den Kindern im Sommerlager sagen wir, dass diese Worte, von denen wir reden, Segnungen sind. Wenn wir zulassen, dass Gottes Geist in unserem Leben arbeitet, dann hilft uns das zu überwinden. Der Geist Gottes hilft uns beim Überwinden. Gottes Geist hilft uns physisch und geistlich. Das bringt uns zu einem weiteren Punkt. Punkt 4. Gottes Geist hilft uns zu überwinden, die Werke des Fleisches zu töten. Gottes Geist hilft uns zu überwinden. Römer 8, Abvers 13. Römer Kapitel 8, Abvers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt oder leitet, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann sind wir also nicht geleitet von Gottes Geist. Wenn wir uns aber von Gottes Geist leiten lassen, egal welche Probleme wir dann haben, welche Sünden, welche Schwächen wir haben, welche Versuchungen, es gibt nichts, wo Gott uns nicht helfen könnte, es zu überwinden. Natürlich müssen wir eine Entscheidung treffen, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Aber wir können sehen, dass wir überwinden können, wenn wir uns nur von Gottes Geist leiten lassen. Wenn wir von dem engen und schmalen Pfad abweichen, können wir Gott bitten, dass er uns wieder zurückführt und uns hilft, so zu leben, wie er erwartet, dass wir leben. Gottes Geist leitet uns auf dem schmalen und engen Weg. Wenn wir vom Kurs abweichen, kann er uns wieder auf den richtigen Weg leiten. Und so können wir im Alltag davon ermutigt werden. Wir können Gott bitten und anflehen, dass er eingreift. Es ist diese Macht, diese Kraft, die Gott uns gibt, die uns hilft zu überwinden. Hebräer 5 und Vers 7. Wir brauchen Gottes Geist. Denn durch den Geist empfangen wir die Hilfe, die wir brauchen. Es ist derselbe Geist, der Jesus Christus geholfen hat. Hebräer 5 und Vers 7 bis Vers 9. Hebräer 5, Vers 7 bis 9. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Christus hat ein Leben ohne Sünde geführt. Wir Sündsünder sind reuevolle Sünder. Bevor wir die Wahrheit verstanden haben und berufen wurden, haben wir in Sünde gelebt. Und jetzt sündigen wir auch gelegentlich, aber mit dem Unterschied, dass wir nicht in Sünde leben. Wir versuchen ein Leben ohne Sünde zu leben. Mit Gottes Heiligem Geist können wir die Sünde ablegen. Wir können überwinden und bereuen, stehen auf und werden auch aufgerichtet. Und wir tun dies jedes Mal, wenn wir stürzen, wenn wir fallen. Wenn Gottes Geist da ist, werden wir erleben, wie wir wieder aufgerichtet werden. Weil Gottes Geist uns hilft, zu überwinden. Hätten wir Gottes Geist nicht, wäre uns auch alles egal in der Hinsicht. Wenn wir steinherzig sind, wir werden von Gottes Geist überzeugt und überführt von der Sünde. Wenn wir uns dann wieder aufrichten, ist es, weil Gottes Geist uns hilft, zu überwinden, wieder aufzustehen. Gottes Geist hilft uns, Gottes Willen zu tun, Er will uns ja segnen. Es gibt also keine Situation, die zu viel für Gott wäre. Das ist eine Verheißung. Philipper Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Philipper 2, Verse 12 bis 13. Hier heißt es also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet. Oder arbeitet daran, dass ihr gerettet werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Herr Mieken hat auch davon gesprochen, dass Gott uns Segnung geben will. Er will uns dieses geben. Wenn wir Gott näher sind, erkennen wir, dass wir auch mehr Motivation haben, nach seinem Willen zu leben. Wir möchten dann auch Gott näher sein und haben dann diese Flüsse lebendigen Wassers, die durch uns durchfließen. Und dadurch werden wir auch gestärkt. Das gibt uns mehr Zuversicht, während wir auf dem Weg zur Vollkommenheit hinwirken. Es hilft uns auch, es uns bewusster zu machen, was Satan für Tricks anwendet. Es hilft uns, die Fallen dieser Welt zu erkennen und zu vermeiden. Und es ist uns auch bewusst, welche Einstellung wir selbst haben, welche Selbstgerechtigkeit wir vielleicht noch haben, welche Eitelkeit. Und es hilft uns, zu unterscheiden, zu sehen, wenn wir vom Weg abweichen, abdriften, in Situationen, wo wir auf den falschen Weg geraten, wo wir von der Wahrheit abirren. Das wird uns dann deutlicher. Gottes Geist hilft uns dabei. Johannes 14, Vers 26. Johannes 14 und Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Menschen glauben, einfach Gottes Wort lesen würde reichen. Sie glauben, indem sie Gottes Wort lesen und viel lesen und immer wiederholen, dass es nur darum ginge. Aber gehorchen sie Gott? Bereuen sie? Nur wenn Gottes Geist in uns wirkt und mit unserem Geist wirkt, dann wird uns das alles bewusst, dass wir Gottes Wort studieren müssen und mit Gottes Geist auch überwinden müssen. Andernfalls wäre uns auch alles egal. Dadurch, dass Gott seinen Heiligen Geist in uns gibt, verstehen wir, was Gott von uns erwartet. Nur wenn Gottes Geist in uns wirkt, wird uns das alles bewusst. Wir müssen Gottes Wort studieren. Aber das geht nur mit Gottes Geist, dass wir bereuen. Andernfalls wäre uns alles egal. Während wir also Gott näher kommen und die Tatsache, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, wir Gottes Wort studieren, dann verstehen wir, was Gott für uns will und erwartet. Wir unterweisen unser Bewusstsein und das hilft uns dann, Sünde, die vor unseren Augen liegt, zu erkennen. Wenn wir vom rechten Weg abirren, hilft uns das, wieder mit Gott in Einklang zu kommen, weil wir Gottes Geist in uns haben und wirken lassen. Ohne Gottes Geist wäre uns alles egal, aber mit Gottes Geist verstehen wir und erkennen es. Psalm 119. David spricht ja von der Reaktion, die wir haben sollten. Psalm 119, Verse 59 und 60. Psalm 119, Vers 59. Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Mahnungen. Ich eile und säume nicht zu halten deine Gebote. Gottes Heiliger Geist hilft uns also, schnell zu reagieren. Je mehr wir verstehen, desto tiefgründiger können wir auch reagieren. Das hilft uns dann zu überwinden. Epheser Kapitel 3 und Vers 20. Epheser 3, Verse 20 bis 21. Während wir das also tun, erkennen wir, wie wichtig Gottes Heiliger Geist ist. Das gibt uns die Zuversicht, zu erkennen, dass Gott mit uns arbeitet und dass wir von Gottes Geist geleitet werden. Dass wir zulassen, auch von Gottes Geist geleitet zu werden. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir verbitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir müssen also wirklich wertschätzen, welche Kraft in uns wirkt. Und ein weiterer Hinweis, dass wir von Gottes Geist geleitet werden, ist die Liebe, die wir für andere empfinden. Wir haben Liebe unseren Geschwistern gegenüber. Johannes 13, Verse 34 und 35. Johannes 13, Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und weiter Johannes Kapitel 15 und Vers 12. Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und es geht nicht nur darum, diejenigen zu lieben, die uns am nächsten stehen. Man kann Liebe erweisen und Fürsorge für jeden. Das Beispiel des guten Samariters zeigt, wer unser Nächster ist, der unsere Liebe, der unsere Fürsorge brauchen kann. Wer ist unser Bruder, unser Nächster, den wir lieben sollen? Und welche Liebe sollten wir gegenüber diesen Leuten haben? 1. Johannes Kapitel 4, Vers 12. Der zweite Teil, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Das ist eine Verheißung. 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und Vers 9. 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Er spricht hier also von brüderlicher Liebe. Das Beispiel des guten Samariters zeigt dann, also ein sehr deutliches Beispiel, dass wir bereit sein sollten, jedem gegenüber wirkliche Liebe zu zeigen, der Hilfe braucht, soweit es in unserer Möglichkeit liegt. Römer 5 und Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es ist Gott, der uns seine Liebe durch den Heiligen Geist gibt, seine Agape-Liebe. Echte, wirkliche Liebe, es gibt ja verschiedene Formen von Liebe. Es gibt die brüderliche Liebe, die Philia, und hier sprechen wir von Agape-Liebe, göttlicher Liebe. Und nur Gott kann diese Liebe geben. Nur durch Gottes Heiligen Geist können wir göttliche Liebe haben. Er gibt sie uns. Und es gibt auch einen sechsten Punkt, dass wir von Gottes Geist geleitet werden. Gott gibt uns Glauben. Gottes Geist gibt uns den richtigen Glauben. Galater 2 und Vers 20 sagt es noch in der Lutherbibel 1912. Es ist der Glaube Jesu Christi, der in uns wirkt. Es ist ein lebendiger Glaube. Hebräer Kapitel 13, Verse 5 und 6. Hebräer Kapitel 13 und Vers 5. Verse 5 bis 6. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Das ist eine Verheißung. Wir können zuversichtlich sein im Glauben. Gott gibt uns diesen Glauben. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann werden wir von Gottes Geist geleitet. Er bewahrt uns diesen Glauben, wenn wir Prüfungen durchleben. Gott erinnert uns durch den Geist an seine Verheißungen, dass er uns niemals verlassen wird. Wir haben den Tröster, der uns gegeben wird, und das hilft uns auch die Zuversicht, den Glauben zu haben, dass Gott Verheißungen erfüllt. Wenn Gottes Verheißungen nicht da wären, dann wäre auch die Hoffnung auf die Auferstehung weg. Dann wären wir nichts. Wir haben aber diese Verheißung, die Hoffnung, die Zuversicht in die Verheißungen. Und es bedeutet, dass wir geleitet sind von Gottes Geist. Im Gegensatz zu der Gesellschaft, die diese Hoffnung nicht hat. Sie haben keine Ahnung von den Auferstehungen. Das ist der Unterschied. Galater 5, Vers 22 spricht von den Eigenschaften des Geistes. Es sind Früchte des Geistes. Wahre Liebe, wahre Freude, wirklicher Friede, wahre Geduld, göttliche Freundlichkeit, göttliche Güte, Treue, Glaube, das alles kommt von Gott, es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir dieses haben, sind wir geleitet von Gottes Geist. Und das führt uns zum nächsten, zum siebten Punkt. Von Gottes Geist geleitet zu werden, führt auch zu Wachstum. Wenn wir von Gottes Geist geleitet werden, das führt uns zu Wachstum in diesen Eigenschaften, in diesen Früchten. Sie werden zu einem Teil von uns, von unserer Wesensart, wenn Gottes Geist in uns wirkt. Gottes Geist wirkt dann in uns, wie Flüsse lebendigen Wassers durch uns fließen. Johannes 7, Vers 38. Johannes 7, Vers 38 bis 39, wo es heißt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. All diese Eigenschaften, die Früchte des Geistes aus Galater 5, Vers 22, sind dann offensichtlich. Für unsere Partner, für unsere Freunde, für die Menschen um uns herum. Sie verstehen vielleicht nicht wirklich, aber sie erkennen, dass es eine Veränderung gegeben hat. Die Freunde der Schule können zum Beispiel erkennen, dass wir keine schmutzigen Witze mehr erzählen. Es gibt Dinge, die erkennbar sind für die anderen, wenn wir verstehen, was Gott von uns erwartet. Und das ist ein Teil dessen, von Gottes Geist geleitet zu werden. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, wir haben einen Verhaltenskodex, ein Protokoll sozusagen, das wir einhalten müssen. Und wenn wir das tun, können wir sehen, dass wir von Gottes Geist geleitet werden. Es ist eigentlich einfach zu verstehen. Während wir also wachsen, überwinden, können wir erkennen und sicher sein, dass wir von Gottes Geist geleitet werden. Und so werden wir auch Gott näher kommen, sind mehr im Einklang mit Gott, mit dem, was er von uns erwartet. Ich hoffe, diese wenigen Punkte ermutigen Sie, dass Sie erkennen können, es sind nicht unsere Gedanken. Es ist nicht unsere persönliche Eigenart, was unser Leben verändert, sondern es ist Gottes Geist. Sein Geist, seine Persönlichkeit, die in uns wirkt. Die Tatsache, dass wir uns ändern und wir in Einklang mit dem kommen, was Gott von uns erwartet, all das geschieht dank Gottes Heiligem Geist, der in uns wirkt. Und Gott gibt seinen Geist nur denen, die ihm gehorchen, die sich ihm unterwerfen, die sich auch leiten lassen von ihm. Es klingt eigentlich sehr einfach und ist es auch. Man erkennt also, wenn man diese Dinge praktiziert, wenn wir überwinden, wenn wir wachsen, wenn Gott uns durch Prüfungen führt, dass wir auch geleitet werden durch seinen Heiligen Geist. Denken wir aber auch darüber nach, was wir in unseren eigenen Geist hineingeben, womit wir ihn füttern. Denken Sie an manche der Bücher, die Sie vielleicht gelesen haben, früher, und welche Zeitschriften. Und es ist auch eine Angelegenheit für Christen der zweiten Generation, weil es leicht ist, in diese Situation hineinzurutschen, wenn man so etwas vorher nicht getan hat. Wir werden geprüft, wir werden versucht durch Freunde und Bekannte, aber wir können es auch abweisen und tun, was das Richtige ist, wenn wir von Gottes Geist uns leiten lassen. Das ist der Unterschied. Das ist auch relativ einfach. Und ich hoffe, Sie verstehen daher, was es bedeutet, von Gottes Geist geleitet zu werden.